Ein Rezept kann jeder kochen.
Du, hast du schon Leute tatsächlich rausgeworfen aus deinem Lokal?
Das passt nicht zu einem Molchos. Der muss Hummus lieben.
Eine Tomate zum Beispiel, eine Delle hat oder eine Verletzung, dann die schmecken intensiver.
Meine Nachbarn als Kind war die Welt.
Also, wie so eine in so einer Hexenküche. Wo so
you know what? You are invited. Wenn ich Knoblauch esse, vielleicht werde ich von der Schule beordert. Quatsch, war ich nicht.
Zweite Folge meines ersten Podcasts. Ich freue mich sehr. Wir haben heute jemanden zu Gast, die ist, die ist ein Wirbelwind. Die hat Hummeln im Hintern, würde man sagen. Die ist ständig in Bewegung und hat Unglaubliches erreicht. Sie ist natürlich Köchin, sie ist Kochbuchautorin. Sie hat über ein Dutzend Restaurants in halb Europa, 50 Millionen Umsatz. Und sie ist die Lieferantin eines Grundnahrungsmittels von mir, nämlich Hummus. Ja, und ich finde, sie macht den besten. Herzlich willkommen, Haya Molcho.
Ach, das freut mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Von wo kommst du gerade? Wo warst du? Du bist ja immer ständig unterwegs auf der ganzen Welt. Was geht ab?
Ja, ich komme gerade jetzt aus Bukarest, weil ich mache jetzt ein sehr schönes Buch. Und wo ich Bukarest brauchte, weil die Wurzeln meiner Eltern sind von Bukarest. Mhm. Obwohl ich in Israel geboren bin, kamen sie aus Rumänien. Und ich spreche auch Rumänisch. Mhm. Und das war für mich nach Jahren wieder zurückzukommen. Und ich habe den Nuriel mitgenommen, der auch die Bilder macht. Es war für mich wirklich unfassbar, wie viel ich nicht wusste, wie Bukarest heute ist. Mhm. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da war.
Bukarest, in Israel geboren, aufgewachsen, in Deutschland hast du gelebt, du hast auf einem halben Globus gelebt, seit Jahrzehnten lebst du jetzt in Österreich. Was schmeckt für dich nach Heimat?
Oh, ich glaube meine Wurzeln, ich glaube da, wo ich geboren war, da, wo meine Eltern kamen, das war natürlich Rumänien, ich in Israel und diese Mischung zwischen dieses Balkan, ein bisschen Bukarest und dann diese Levantinisches, das ist meine Wurzel und das ist mein Essen auch.
Gibt es ein Gericht, wo du sagst, oh, Heimat, da bin ich daheim. Das eine Gericht.
Schau, natürlich, wenn du in Israel geboren bist, kommst du nicht an Hummus vorbei. Hummus ist so die Grundnahrung, ja. Und ich will dir eine nette Geschichte erzählen. Ich habe einen Enkel jetzt, der ist 3, der Eli. Und er wurde sehr lange gestillt, bis 2,5 Jahren. Und er hat wenig Gemüse zuerst. Und dann habe ich denn mein Sohn gesagt, Noriel, mein Gott, was ist, wenn der Eli kein Hummus mag? Das passt nicht zu dem Molchos. Der muss Hummus lieben. Und dann habe ich die Probe gemacht. Ich habe ihn auf den Schoß gelegt, gesagt, habe ihm den Hummus aufgemacht. Der hat gesagt, komm, nimm deinen Finger, nimm es und nimm das in deinen Mund. Und er macht muah, muah. Und dann zittere ich schon. Und was sagt er? Noch.
Noch. Oh,
das war die Prüfung. Hummus gehört zu unserer Familie. Hummus gehört zu meinen Wurzeln. Und damit bin ich aufgewachsen. Und natürlich habe ich viele Gerichte, die ich mag. Ja? Aber viel Feuer, viel eher simplere Sachen. Eher wie Italien, mediterran. Weniger Butter, weniger schwer, weniger Schwein. Mhm. Eher die leichte Mediterrane mit den Wurzeln von meinen Eltern und die Reisen, die ich natürlich später gemacht habe. Also eklektische Küche.
Wo auf der Welt schmeckt's am besten? Welches Land hat die beste Küche?
Kann ich sehr schwer sagen. Das ist alles sehr subjektiv. Für mich ist eine unglaubliche Inspiration immer noch Israel. Und ich sag dir warum. Israel ist das Land, wo viele Einwanderer kamen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also meine Eltern aus Bukarest, Samis Eltern aus Spanien, Bulgarien, Türkei, Jemen, Polen. Und meine Nachbarn als Kind war die Welt. Mhm. Und ich bin überall eingeladen worden, weil die Türen waren offen. Es war kein Aircondition, frische Luft. Das war jede Tür, wo du gegangen bist, war offen, du konntest rein. Und natürlich war ich immer bei meinen Freunden, Freundinnen zu Hause eingeladen. Mhm. Also ich habe die polnische, ich habe sogar die Wiener Juden, die Schnitzel habe ich in Israel gegessen. Mhm. Das heißt, diese eklektische Sammlung, das ist das Spannende, weil du kannst kombinieren. Du kannst ein bisschen Europa nehmen, dann kannst du ein bisschen Japan nehmen, weil viele Vietnamesen, Japaner, alle kamen. Also Tahina zum Beispiel ist orientalisch. Wenn du Japan dazu nimmst mit Miso, Meerin, Ingwer, hast du die japanische Tahina. Das heißt, diese Kombination ist heute meine Küche.
Mir tropft schon ein bisschen aus dem. Nein, bei mir. Wenn du so redest, ich habe so ein Gewürzregal vor mir und da ist das drin.
Das habe ich
wie
auch.
Wie so in so einer Hexenküche, wo so ein bisschen das und das und dann gibt es einen Geschmack und irgendwie so richtig ganz verraten. Du schreibst Kochbücher, aber so alles verraten darf man nicht, oder? So ganz ein kleine Geheimzutat bleibt dann bei jedem Gericht noch übrig wahrscheinlich, oder?
Schau, ich sage immer so, man hat mich oft gefragt, weil du hast Restaurants, du hast, warum schreibst du, warum verratest du deine Rezepte? Und ich kann dir sagen, Andi, ein Rezept kann jeder kochen. Aber alles andere, ein Restaurant ist nicht nur ein Rezept. Mhm. Das ist Gastgeber sein. Das ist so viel mehr als nur ein Rezept. Das heißt, ich gebe meine Rezepte auch meine Köche und manchmal sage ich, die Energie der Hände stimme noch nicht. Also das ist nicht nur ein Rezept. Und ich verrate gerne, ich habe keine Probleme mit Konkurrenz. Ich finde, je mehr Gute, desto besser ist es. Und eine Sache verrate ich nie, ein Hummus zu machen.
Ah ja.
Das gibt's nicht in meine Kochbücher.
Schade.
Ja. Warum schade? Das kannst du beim Spar kaufen.
Ja, ja, nein. Das
schade?
Ist, ja.
Nicht schade.
Nein, wie gesagt, das ist für mich wirklich Grundnahrungsmittel.
Liebst du das?
Ja, ich liebe das, ja.
Das ist toll.
Es gibt Hummus, da ist zu viel Knoblauch drin. Und es ist ein ganz schmaler Grat. Mhm. Zu wenig Knoblauch, dann schmeckt er auch nichts. Zu viel Knoblauch, dann kann man nachher nicht mehr schmusen. Und das ist irgendwie...
Nee, das ist nicht so gut. Du, ich gehe einen schmusen. Apropos schmusen, ich gebe dir... Willst du eine kleine Geschichte hören?
Her damit.
Ich bin ja in Israel und dann nach Deutschland. Mein Vater war Arzt. Ja. Und wir waren alle in Deutschland. Und er hatte in einer Klinik gearbeitet. Und ich war 9. Und plötzlich sehe ich meinen Vater eine Woche zu Hause. Und ich sage, nicht wegen Krankheit. Er wurde beurlaubt, 64, wegen Knoblauchessen. Der wurde von dem Arzt beurlaubt. Wow. Und da habe ich gedacht, wow, wenn ich Knoblauch esse, vielleicht werde ich von der Schule beurlaubt. Quatsch, war ich nicht. Ich musste zur Schule gehen. Aber mein Vater war damals, Knoblauch war No-Go in Europa. Italien hat das gehabt, mediterrane Küche. Aber Deutschland, Knoblauch war verboten. Und mein Vater hat eine Woche Urlaub gehabt.
Die Oma meines Patenkindes, die hat ein Haus am Wolfgangsee, wo wir auch ab und zu eingeladen waren. Und als sie noch gelebt hat, und da kam der Schwiegersohn, der neue Schwiegersohn, kam in den Haushalt und hat Gewürze mitgebracht. Mhm. Und die hat sich so geärgert, was ist das, das braucht man nicht. Die hat wirklich nur Butter, Salz und Pfeffer. Das war alles, was sie hatte. Ja. Und dann kam halt Basilikum und Oregano. Und was ist das?
Basilikum
das
viel später.
Das braucht man nicht. Ja. So, also die hat das nicht haben was wollen. Wollte sie auch in ihrer Küche nicht haben. Ja. Das Zeug braucht man nicht.
Ja. Ja, das war nur mit Salz und Pfeffer.
Ja.
Das war's. Das war die europäische Küche damals. Auch, ich meine, auch in Rumänien macht man nur Salz und Pfeffer. Ja. Also im mehr Norden. Aber die Gewürze heute kannst du nicht mehr aus der Landkarte. Ja. Heute ist das ein Gang und Gäbe.
Das setzt das Fett auch ein bisschen. Ne? Ja. Macht es gleich gesünder.
Gesünder und vor allem aufregender.
Was du noch nach Österreich gebracht hast, und das ist ja das Konzept bei euch in den Lokalen, Sharing. Ja? Mhm. Also großer Tisch und es wird alles in die Mitte gestellt. Mhm. Was waren da so die Reaktionen am Anfang?
Schau, wir haben natürlich sehr viel Mut gebraucht, weil wir haben ja vor 16 Jahren Nanny am Naschmarkt, das erste. Und damals war kein Sharing. Das ist so meins, deins und nicht teilen.
Der gute österreichische Futternheit, ne? Das ist
das ist meins.
Mit fremden Fingern in meinen Teller, aber sicher nicht.
Aber ganz bestimmt nicht. Und haben wir gedacht, okay, wenn wir machen, dann soll es authentisch sein. Wir sind eine Großfamilie. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich bin bei den Nachbarn mit langen Tischen. Orient, Levant ist Familie. Auf dem Tisch steht das Essen. Jeder bringt was mit und man teilt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn wir ein Restaurant machen, dann wird es nur sein, wenn es authentisch zu uns passt. Risiko, dass es nicht gut gehen wird, aber auch ein Glück, wenn es gut geht. Und wir haben das Glück gehabt, dass die Leute das angenommen haben. Mhm. Weil ich glaube, wir haben nichts vorgespielt. Wir haben eigentlich uns in unserem Restaurant, die Kinder und ich, haben so gelebt und so haben wir das auch vorgestellt. Und deswegen hat man das uns abgenommen und sofort wurde das akzeptiert.
Kommt da niemand vom Marktamt und sagt, das ist aber nicht hygienisch, wenn das dann da so und dann greifen alle mit den Fingern und...
Das war mehr nach Corona.
Ja?
Nach Corona war das schon ein Problem. Da hatten wir Sharing, aber mit 10 Löffeln und mehrere Bestecke und viel Papier. Aber wir haben das Konzept nie geändert. Und im Gegenteil, wir haben, glaube ich, ein Beispiel gegeben, was heute gang und gäbe ist. Mhm. Wir waren eigentlich Vorreiter.
Sharing ist das eine und dann geht es zum Zahlen und dann in Österreich zahlt man getrennt. Magst du das, wenn jeder Gast sein eigenes zahlt oder...
Also das für mich...
Kennt man in anderen Ländern auch nicht, oder?
Willst du auch noch eine Geschichte hören? Der Nadiv, der Schauspieler in Hollywood ist, der hat immer Geld verdient als Kellner. Und dann kam er ganz am Anfang. Und einmal kam er und hat uns geholfen. Und natürlich, er musste kassieren, er musste die Bestellung nehmen. Und da war ein großer Tisch mit lauter nette junge Frauen. Und jeder hat was bestellt. Und zum Schluss haben sie den Nadiv gesagt, wir müssen einzeln, können wir einzeln. Nadiv ist gut in Schauspiel, aber in Mathematik weniger. Mhm. Und dann fängt er an, was hast du? So nach der zweiten Rechnung hat er das zugemacht und hat gesagt, you know what? You are invited. Und dann haben wir gedacht, wenn der weiterarbeitet bei uns, wir gehen Konkurs. Bitte. Ihr seid eingeladen. Und die waren glücklich, weil er hat sie, das ist schrecklich, wenn jeder einzeln bezahlt.
Ja.
Also für mich ist das auch undenkbar. Ich komme mit einer Gruppe, ich will teilen und dann jeder einzelne, das machen wir heute kaum mehr.
Wer kriegt bei dir Lokalverbot?
Lokalverbot?
Ja.
Ah, auf jeden Fall die Rechten, die jetzt gegen Kulturen sind. Also das würde für mich nicht in Frage kommen. Jemand, der unmenschlich ist, kommt nicht bei mir in Lokal. Natürlich kann ich das nicht voraussehen, aber solche Leute sind nicht so gefragt. Menschen, die mit unseren Angestellten schrecklich umgehen, die würden auf jeden Fall was von uns zu hören bekommen, weil es gibt einen gewissen Respekt, das man haben sollte.
Hast du schon Leute tatsächlich rausgeworfen aus deinem Lokal?
Oh ja. Oh ja.
Und gibt es eine Liste? Haben lokale Listen, wo Menschen Namen draufstehen?
Nein, mit Namen nicht, weil ich finde, das ist auch, hat nichts damit zu tun. Das hat mit dem Verhalten zu tun. Weißt du, weil natürlich sind unsere Mitarbeiter sehr wichtig. Mhm. Und wenn sie nicht richtig behandelt werden, sind sie mir wichtiger als der Gast. Mhm. Soll er nicht mehr kommen. Aber sie möchte ich, dass sie sich wohlfühlt. Oder er. Und das haben wir strikt. Bei uns gibt es auch nicht, wenn jemand nicht zufrieden ist mit irgendeiner Speise, werden wir nicht diskutieren. Das kann sein, dass er einen schlechten Tag hat und das schmeckt ihm nicht. Aber ich weiß es nicht. Und das hat ihm wirklich nicht geschmeckt. Ich diskutiere nicht, ich nehme es, frage ihn, ob er was anderes haben will. Und wenn nicht, werde ich das aus den Rechnungen wegnehmen. Mhm. Es gibt's nicht, dass wir diskutieren mit einem Gast. Außer, wenn er sich schlecht benimmt, dann ist er nicht mehr nochmal bei uns.
Der Kunde ist König, wenn er sich auch so verhält.
Ja.
Gilt auch für Supermärkte. Übrigens, ich war wieder einkaufen, ich war im Spar und habe dir ein paar Sachen gekauft, von denen ich mir vorstellen könnte, dass du sie magst oder nicht magst.
Ja.
Jedenfalls wir ins Reden kommen. Zum Beispiel, wenn mal man schnell zu Hause Gemüse, ich weiß, du magst kein Gemüse, mal so ein Cremespinat.
Kennst du Körpersprache? Das würde ich nie bei mir zu Hause haben.
Liegt nicht an der Marke. Ja,
Nein.
Machen das schon sehr gut für
wunderbar.
Das, was sie... Aber, du
ich sehe das Grüne hier.
Du magst keinen Cremespinat.
Ich liebe Spinat,
ja?
Aber in ganzen Blätter. Ja? Ein bisschen Knoblauch, sogar ein bisschen Olivenöl und Butter so richtig so fallen lassen. Und das kann ich kiloweise essen. Aber Cremespinat, das zeigt dir, wenn du eine schlechte Erfahrung hattest in deinem Leben...
Ja.
Wo ich nach Deutschland kam und ein bisschen dieser Kulturschock, Israel, die Sonnige und dann nach Bremen, Norddeutschland. Und dann kamen wir in eine Schullandheim. Da waren wir immer so 2-3 Tage mit der ganzen Klasse. Ja. Und was gab es dort? Cremige Spinat mit Spiegeleier. Und das kann ich bis heute nicht mehr, kann ich nicht essen. Sehnsucht nach meiner Mami und nach meinem Papi gehabt. Ich war klein, neues, fremde Land. Kann sein, dass ich das jetzt hätte bekommen, hätte ich das gegessen.
Ja.
Aber die Erfahrung, die du hattest mit dem Essen, das spielt eine große Rolle.
Ja.
Große Rolle.
Essen kann traumatisieren, aber auch das Gegenteil. Was war? Ich tue ihn weg.
Ja, nehm ihn weg. Ja.
Ich gebe ihn in den Kühlschrank.
Ja. Komm gleich wieder. Soll man nicht wegschmeißen?
Ja, also mir ist der Blattspinat auch lieber.
Ist interessanter, finde ich.
Ja, ich finde, das ist eben...
Da das ist so wie eine Pappe, so wie ein Babypappe. Ja. So, nein.
Was ist das Gegenteil von Cremespinat für dich? Was war so das Gericht, was du als Kind vielleicht auch gegessen hast, wo du sagst, da habe ich damals schon etwas gespürt, dass Essen nicht nur satt machen muss und den Körper halt am Laufen, sondern dass da etwas ist, wo du sagst, ah, das schmeckt toll, das schmeckt besonders und vielleicht wird das mal mein Beruf sogar...
Mein Beruf habe ich nicht damals gedacht, das wäre falsch, weil ich habe so viele Interessen gehabt und so viel gemacht, aber ich bin froh, dass ich diesen Beruf heute habe. Aber es hat mich immer fasziniert, wenn meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter war keine Köchin, die jetzt viel Aufmerksamkeit braucht. Sie hat sie im Stillen, in Ruhe, einfach meditativ. Und wenn ich sie gesehen habe in der Küche mit ihren Kittel, weißt du, kam ich genau, sie war klein, zart, eine tolle Frau mit diesen türkisen Augen. Und wenn sie gekocht hat und ich zum Beispiel Schabbatessen ist bei uns, wenn du zum Beispiel Orthodoxe, ja, die dürfen kein Feuer anmachen, kein Licht anmachen, dürfen nicht arbeiten. Und es gab immer ein Gericht, das über Nacht geschmort war.
Mhm.
Und für mich, wenn ich in der Früh aufgestanden bin, und meine Mutter hat das, wir waren nicht orthodox, wir waren traditionell, aber nicht religiös, aber diese Chulent, dieses Schabbatessen, wo du Hülsenfrüchte mit ein tolles Fleisch, mit Knochen, mit Kartoffeln, mit Gerste, alles zusammen in einen Topf gibst und dann über 90 Grad im Ofen und dann in der Früh aufstehst und der Duft von dieser Chulent, Da habe ich gedacht, wow. Und bis heute, wenn ich nach Israel fliege und meine Cousine macht das, das ist für mich Heimat. Mhm. Das ist Erinnerung.
Was hast du heute schon gefrühstückt, wenn wir am Frühstück sind?
Eigentlich noch gar nichts, weil ich weiß, dass ich heute im Nenni am Prater die neue Menü probiere für die Sommer und ich werde so viel essen. Gesagt, in der Früh esse ich nicht. Mhm. Aber sonst, wenn du mich fragst, Frühstück, wir essen nie Marmelade, Schinken, Käse, wie ein Semmel. Wir essen eine selbstgemachte Sauerteigbrot von mir und dann essen wir Labane, Gurken, Tomaten, Olivenöl, alles so, so Avocado, Zitrone, alles was Sonne, mediterran ist, das kommt bei uns hin zum Frühstück.
Wenn du über Essen redest, das ist so ein Schauspiel, ja? Also du kannst, sag mal ganz normal irgendwie.
Kann ich nicht.
Sag mal Wiener Schnitzel oder Hummus mit.
Also ich esse jeden Tag Hummus mit ein bisschen Crudité. Da kann ich auch nicht dich anschauen.
Es macht immer so.
Essen ist Leidenschaft. Essen ist nicht nur Essen.
Essen hat Geheimzutaten. Tahina,
ja.
Lässt du machen in Lizenz, gibt es zu kaufen beim Spar. Ist Sesampaste oder ist da sonst noch was drin außer Sesam?
Sesampaste.
Sesam.
Reines Sesam.
Wo kommen die Sesamkerne dafür her?
Wenn du mir das zeigst, kriege ich Emotionen zum Beispiel. Du weißt, Andi, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn ich irgendein Produkt suche, dann muss es ein Produkt sein, das mir entspricht. Und gerade wenn du mit Tahina aufgewachsen bist. Tahina ist eigentlich die vegane Mayonnaise. Mhm. Ja, die wird emulsiert, die kannst du süß, die kannst du salzig essen. Tahina war ein Fremdwort für Europa. Und für mich war das ein Grundnahrungs. Tahina ist auch einer der teuersten Produkte, weil es aus reine Sesam gemacht wird.
Tahina oder Hummus, das könnte ja eigentlich der Kitt sein, der diese Region dort zusammenhält. Trotzdem kriegen wir gerade gegenteilige Nachrichten. Ja. Wie geht es dir eigentlich so mit diesem ganzen Thema?
Meine ganze Familie lebt in Israel. Wir sind die Familie gewesen, die in der Straße waren gegen unsere Politik, auch gegen Netanyahu, Sami und ich sind dreimal im Jahr geflogen, als das noch war. Aber ich werde 7. Oktober auch nicht vergessen. Also es ist so ein Wirbel. Also es ist für uns sehr, sehr schwer momentan. Also politisch, kann ich nur sagen, traurig. Und ich hoffe, der Horror wird mal zu Ende gehen. Und ich habe in Nenni, habe ich Palästinenser, ich habe Christen, ich habe Juden, ich habe die Welt bei mir. Und so sehe ich die Welt und bete, dass es irgendwann mal so sein wird. Aber momentan schaut es sehr schlecht aus. Und beide Seiten, die Emotionen gegen 7. Oktober, was diese Massaker und dann diese Übertreibung, alles ist bei mir und alles ist ausgewühlt.
Mhm. Ja. Das eine ist privat beeinflusst, dein Geschäft auch?
Eine Zeit lang haben wir auch so eher so ein paar Hakenkreuze gehabt. Antisemitismus ist ein starkes Thema bei uns jetzt, weil ich glaube, man sollte es trennen. Politik ist eine Sache, kannst du sagen, es ist schlecht, aber es muss nicht wieder gegen Juden sein. Was hat Judentum mit der Politik zu tun? Das Ganze in einen Topf zu werfen, das kann gefährlich sein. Aber ich mache jetzt diese Woche mit Timna Brauer, machen wir mit einer Iranerin. Sie ist eine Köchin, ich als israelische Köchin, Timna als Sängerin und Jonathan und seine Frau werden das Ganze filmen und das werden wir natürlich der Presse schicken, ja? Wo wir mit Essen Kulturen verbinden. Mhm. Das ist das, was ich machen kann. Ich bin nicht keine Politikerin, aber ich kämpfe dafür, dass Menschen zusammen in einem Tisch wenigstens das Essen und die Kulturen zusammenbringen. Das ist das, was Nenni bringen kann. Mhm. Aber alles andere ist Traurigkeit auch, natürlich.
Ja. Ist natürlich, finde ich, als Geschäftsfrau natürlich, von welchen Faktoren man fremd bestimmt ist und beeinflusst wird. Ein anderes Thema war zum Beispiel Corona. Ja. Da hättest du beinahe deine Restaurants verloren. Oder?
Absolut. Ja. Hätten wir fast Konkurs gemacht. Ja. Weil es war sehr wenig unterstützt. Ja? Vor allem, wir haben was bekommen, dann wieder zurück. Es war sehr schwer. Und ich meine, Gastronomie kann heute sehr schwer überleben. Ich meine, wir bezahlen immer noch so viel Mehrwertsteuer. Es ist nicht gesenkt worden wie in Deutschland. Man macht es uns nicht leicht. Man muss wirklich innovativ bleiben, nicht aufgeben, Passion bleiben und kämpfen, kämpfen, kämpfen.
Was angeblich damals ja auch dir sehr geholfen hat, dass du da schon diverse Produkte gehabt hast, die ihr beim Spar verkauft habt.
Absolut, das war unsere Rettung, weil die Restaurants mussten zugeschlossen werden. Wir haben niemanden gekündigt, niemand. Mhm. Und wir haben versucht zu überleben mit Take-Away und so weiter. Aber die Produktion ist gegangen und Spar mit uns ist gegangen. Und das war unsere Rettung.
Ja. Was ist eigentlich deine Geheimzutat beim Hummus?
Du, viel, also wir machen, was unsere Hummus macht, ist natürlich auch Olivenöl.
Ja.
Wir geben kein Rapsöl oder irgendeine andere Sache. Wir geben viel Tahina, was eigentlich teuer ist. Ja, und wir nehmen, eine Zutat ist Kaliumsorbat, das ist nichts wegzudenken, aber sonst nur drei Produkte und natürlich Gewürze und so weiter und so fort.
Und die Geheimzutat, die du nicht sagen willst?
Ist die Liebe.
Ah, die Liebe, okay.
Ja, die Passion, die Liebe.
Hummus, was für mich ist Hummus ist quasi alles, Hülsenfrüchte püriert ist Hummus, also man kann ja. Weiße Bohnen nehmen, man
weiße
kann
Bohnen
Hummus, Käferbohnen.
Hummus ist mehr Kichererbsen, ja. Du sagst dann Hummus, weiße Bohnen Aufstrich. Für mich ist Hummus immer noch mit Kichererbsen verbunden.
Kichererbsen wachsen ja auch in Österreich.
Ja.
Aber nicht in der Menge, wie du sie brauchst, oder?
Ja, ich hätte natürlich viel mehr gebraucht. Wir machen ja Tonnen, ja. Aber damals, als wir Hummus gemacht haben, gab es noch keine Kichererbsen, keine Linsen. Auch die Österreich hat geschafft, Linsen, Hülsenfrüchte, das ich großartig finde. Aber da müssten wir eine Boutique sein.
Mhm. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich? Regionalität,
immer
Saisonalität?
Immer mehr. Ja. Also alles, was wir hier kriegen können, nehmen wir hier. Tahina kann man nicht hier produzieren. Und wenn, dann kann man das sich nicht leisten. Wir haben einen Preis auf dem Markt, da brauche ich dir nicht erzählen. Mhm. Und wir können auch nicht mehr verlangen, dass die Leute mehr bezahlen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir meistens von Nachhaltigkeit, aber natürlich Tahina werde ich immer von Arbacha nehmen, weil ich die Qualität niemals kriegen werde hier.
Sehr gesund auch, habe ich eingekauft für dich, ist...
Was du alles hast.
Ja, ich habe, das ist ein Granatapfel.
Ja, das ist unsere Rosh Hashanah, unsere Neujahrssymbolik. Weißt du, welche Symbolik wir haben in unserer Tradition? Die Kerne sind die viele Kinder, das Weiter.
So, das viele Kinder da drin.
Ich habe schon vier gemacht, also ja.
Ja, da müssen wir auch noch drüber reden,
ja.
Wie man sowas dann bringt. Vier Jungs.
Ja. Granatapfel ist sowas Schönes.
Ja, schön, allein ja, aber das, ja. Es ist, ich hab ein Messer hier.
Ja.
Kannst du dieses Ding aufmachen, ohne dass wir das Studio neu bauen müssen, ohne dass du unter die Dusche musst?
Wie, was ist der Trick? So, wenn ich jetzt hätte so einen Holzlöffel, würde ich das klopfen.
Okay.
Erst einmal. Ja? Genauso wie du eine Zitrone hin und her schiebst, ja? Dann kannst du den Saft kommen mehr raus. Du kannst es erstmal schön klopfen.
Ja.
Natürlich viel größere und viel härtere.
Ja.
Und das ist schon eine etwas getrocknetere. Und jetzt wollen wir probieren. Willst du das wirklich, dass ich das mache?
Wo schneidet man auf? Was,
ja, ich würde das genauso quer einschneiden.
Okay, ja,
so.
Ja. Vielleicht da vorne, dass man es
sieht. Sagen wir hier aufstehen?
Ja, gerne.
Du hast Angst um den Holztisch?
Nein, um dein T-Shirt vielleicht. Ja, und dann rinnt schon alles raus. Ja, aber dann... Das ist schon eine ziemliche Sauerei. Ich habe das zu Hause schon versucht und es spritzt dann in alle Richtungen. Aber
nein.
Das klopft.
Mit dem Holz und ziemlich lange klopfen, damit die Kerne sich ein bisschen trennen.
Lösen. Okay.
Und so mache ich das, ja. Es gibt verschiedene Sachen, ja. Aber in Israel, wenn du am Markt gehst, die haben, das ist so wie ein Gemälde. Sie haben die halben Granatapfeln so richtig so schön hingelegt. Das schaut aus. Und dann das Wichtige, das als Saft.
Mhm.
Granatapfelsaft ist ein Wahnsinn.
Dann erspart man sich
Wahnsinn.
Das Klopfen und das Ausbrechen.
Herrlich.
Was kann man auf den Märkten der Welt lernen, was man in keiner Kochschule und keinem Kochbuch lernen kann?
Wie man Gemüse kauft. Weil du kannst es anfassen. Ich sag dir, ich bin jetzt gerade von Bukarest gekommen, ich war am Markt. Allein schon, dass ich alles riechen kann.
Mhm.
Du nimmst dir ein Gewürz, ja, eine Kräuter. Und dann kannst du mit der Hand... Und dann kannst du es riechen. Also das ist so sinnlich. Mhm. Ja? Also am Markt kann man lernen, wie man zum Beispiel eine Melanzani kauft.
Mhm.
Eine Melanzani, wenn du die vor dir hast, oben der Strunk, der muss hellgrün sein.
Hellgrün.
Der darf nicht gefleckt und schon alt sein. Dann muss die Haut ganz glatt und seidig ausschauen.
Mhm.
Dann musst du das halten und dann musst du schauen, ist das schwer oder ist das leicht. Je leichter, weniger Kerne. Mhm. Je schwerer, alt. Und wenn das strumpelig ist, so wie meine Haut, weißt du, ich nehme heute schon bessere Cremen wie früher. Also eine junge Haut brauchst du, ja? Und dann weißt du, wie man kauft. Und das habe ich gelernt durch meinen Vater, wenn ich mit ihm am Markt gegangen bin.
Mhm.
Alles angefasst.
Ich habe mal irgendwo gehört, dass wenn eine Tomate zum Beispiel eine Delle hat oder eine Verletzung, dann die schmecken intensiver. Also Obst und Gemüse,
besser.
Dass das Dellen hat. Und
Wassermelonen.
Flecken, die versuchen, sich zu heilen selber.
Absolut.
Und dadurch schmecken.
Absolut. Auch eine Wassermelone, wenn sie gelbe Flecken hat, das ist besser. Mein Vater, wenn er einen Wassermelon gekauft hat mit mir, hat er sie genommen am Ohr und geklopft.
Mhm.
Nach dem Klang wusste er, ist die gut oder ist sie schon alt? Also man hat schon so viele Möglichkeiten zu wissen, was ist eine gute Gemüse. Mhm. Ich meine, es muss nicht nur schön ausschauen, es muss einfach schmecken.
Ein Markt riecht herrlich, Kräuter und Gewürze. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel eines, das du in der levantinischen Küche sicher auch
kennst. Koriander.
Koriander. Mögen nicht alle.
Für viele ist es wie Seife.
Ja.
Und wir respektieren das sehr. Wo war ich jetzt, dass ich jetzt gekocht habe? Ja, ich habe einen Kochkurs gehabt. Mhm. Und dann beim Wrenk habe ich einen Kochkurs. Das mache ich jetzt im ersten Bezirk oft. Und da haben wir 20 Leute gehabt. Siehst du, nur ein bisschen Schweinerei. Schau, ich lecke das jetzt.
Sehr gerne.
Ich liebe das auch.
So. Ich finde, mit den Fingern essen sie auch. Das schmeckt
alles
auch viel besser, wenn man mit den Fingern isst, oder?
Sowieso. Schau mal, ein Hummus mit einem Pita. Wir sagen immer, du darfst kein Besteck haben. Du musst einen Pita reißen und dann so richtig so wischen und dann in den Mund. Schmeckt 100-mal besser. Und Koriander, viele schmeckt das wie Seife. Mhm. Für mich undenkbar.
Ja.
Ein Guacamole ohne Koriander kannst du kein Guacamole machen.
Das ist aber angeblich genetisch bedingt, wie Koriander für dich schmeckt. Gibt es Leute, für die schmeckt das wirklich wie nach Seife und anderen schmeckt es sehr gut.
Mm. Ja. Wahnsinnig gesund.
Und man ist gleich auf Urlaub. Man hat sofort Urlaub im Kopf, wenn man was isst.
Und da verbinde ich immer mit Chili. Ich verbinde das immer mit Mexikanisch und auch in mediterrane oder levante Küche. Koriander muss dabei sein. Und das ist viel später gekommen nach Europa. Die Vietnamesen, alle Küchen, die brauchen Koriander.
Aber so bloßer, ohne was dazu, ist dann fast zu viel.
Mhm. Also hast auch viel genommen.
Ja. Was haben deine jungen Buben nicht ausstehen können zum Essen? Was hast du?
Jeder anders.
Ja?
Jeder anders. Also zum Beispiel der Ilan, der kann keine gefüllte Paprika essen. Mhm. Das schmeckt ihm nicht.
Okay.
Und das würde ich auch nie machen. Da mache ich für ihn gefüllte Zwiebeln. Ja, und das
gefüllte
kann man
Zwiebeln?
Ja, gefüllte Zwiebeln ohne Fleisch, vegetarisch ist ein Wahn. Du nimmst die ganze Zwiebel, du schälst sie, dann machst du quer einen Schlitz mit einem Messer, sodass es bis in die Mitte kommt und dann kochst du das, blanchierst du das, bis du siehst, dass die einzelnen Schichten auseinandergehen und dann hast du die einzelnen Zwiebelschichten und das füllst du. Schmeckt viel besser als alles andere für mich. Mhm. Und das mit Fricke oder mit Bulgur oder vegetarisch. Mein Mann ist Vegetarier. Wir machen vegetarisch sehr viel.
Ich liebe es. Hast du für 4 Kinder oft unterschiedliche Sachen gekocht oder gab es immer ein Gericht?
Ich würde sagen, es gab viele Gerichte, die alle gemocht haben und einige mochten sie nicht. Da habe ich immer eine Alternative gemacht.
Mhm. Deine 4 Söhne, Nuriel, Elior, Ilan und Nadif, sind sozusagen auch die Namensgeber deines Lokals,
Neni.
Wobei eigentlich müsste ja Nein heißen, das Lokal, oder?
Würdest du Nein zu deinem Lokal nennen? Ja, wir haben eine lange Diskussion gehabt.
Ich sage Ja zu Nein, weil jetzt vom Alter her wären sie Nein.
Der Nadivi und Ilan haben ein bisschen gewechselt, aber sind alle 1,5 Jahre.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, Nenni. Und Nenni sind wir draufgekommen wegen einem Blick von einem Tattoo, was der Nuriel und alle 4 haben. Mit 18 haben sie alle sich tätowiert mit ihren Buchstaben auf Hebräisch. Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan. Mhm. Und das haben sie bis heute. Einer hier, einer da, die andere sage ich nicht. Aber die haben alle diese Tätowierung. Und das zeigt dir, bevor wir Nenni hatten, wie stark sie zusammenhalten. Sie haben nicht irgendeine Blume oder sie haben sie ihre Buchstaben auf ihren Körper. Und so halten sie auch zusammen.
Ihr seid ein Familienbetrieb im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja.
Ohne deine 3 Söhne, die 3 waren sozusagen am Geschäft ursprünglich. Ja. Ist der 4. jetzt eigentlich, der Schauspieler in Los Angeles, aber ist der jetzt auch mit quasi im Unternehmen oder bleibt der?
Ja, überhaupt nicht.
Mag er nicht?
Nein, das war mit 9 Jahren, wusste er.
Okay.
Ich meine, du weißt ja, Kunst, das weißt du. Ja. Und die anderen 3, die haben sich verliebt in den Beruf, weil sie alle was anderes studiert haben.
Ja.
Der Ilan, der CEO, der hat Schauspiel in London studiert. Hm. Ja.
Was ist der Nachteil, wenn man als Familie ein Unternehmen betreibt?
Ich würde es nicht als Nachteil. Es ist manchmal sehr emotional, wo ich natürlich auch mehr Mami sein will. Und heute bin ich so mehr Partnerin. Wenn ich sehe so andere Mütter, wo die Kinder sie so noch als Mami und so. Und ich bin die Chaya. Die haben mich nie Mami genannt, seit Geburt. Ich bin für meinen Enkel auch Chaya. Chaya war leichter zu sagen als Mama oder Ima. Und ich bin die Chaya, aber im Geschäftsleben sage ich ihnen auch, ja, kommt, umarmt mich mal und ich will Mami sein, ja. Das ist manchmal emotional, aber wiederum ein der größte Geschenk, weil du siehst als Mutter, wie sich deine Jungs neben dir entwickeln und was sie für tolle Charaktere und jeder was anderes bringt. Und ich schätze meine Kinder, weil ich lerne viel von ihnen.
Aber hättest du nie wollen, dass die Mama zu dir sagen?
Wenn ich das will, dann sage ich, sag mir Mama.
Und machen sie dann?
Natürlich.
Du bist schon die Chefin, oder?
Nee, schon lange
also,
nicht mehr.
Wir haben ja mal bei dir gedreht in Klosterneuburg. Mhm. Und da waren alle drei da. Ja?
Ja.
Und die haben dich schon eigentlich wegen jedem Punkt und jedem Beistrich zumindest gefragt.
Ja.
Mama, soll man das so machen?
Ja, weil sie keine Köche sind.
Okay.
Jeder also macht was anderes.
Ja?
Ja, nur deswegen. Sonst frage ich sie, du, wie kann ich das machen? Wie können wir das? Nein, es ist ein Familienbetrieb und jeder von uns hat seine Begabung. Und ich bin für das Essen. Ilan ist der CEO und der Nogel macht die ganze Marketing, die ganzen Fotos, der Künstler. Und der Elio macht das ganze Franchise. Alles, was wir außerhalb haben, macht der Elio. Also jeder hat seine. Und deswegen ist das ein wahnsinniger Respekt von jedem Einzelnen, das, was er macht. Ich glaube, Familienbetrieb muss schrecklich sein, wie die Kinder, die geerbt haben von ihrem Vater, der nicht loslassen will, der immer noch so mit 90 machen will, wie er das geglaubt hat. Und die Kinder haben keine Chance, irgendwas weiterzubringen. Mhm. Wir haben alle eine Chance weiterzubringen, weil wir ein junger Familienbetrieb sind.
Mhm.
Das macht Spaß. Wir streiten ja auch ganz oft.
Ja, worüber zum Beispiel?
Na.
Was war euer letzter Streit?
Letzter Streit war die Hochzeit von Ilan, was er sich vorstellt und was ich alles mache und er sich nicht genug bedankt und er muss sich mehr bedanken, verdammt nochmal, ich arbeite zu viel, alles das, dann kommt er, entschuldigt er sich, wir küssen, wir umarmen, ist alles Emotion.
Hast du gekocht?
Nein, oder aber ich habe mit den Köchen in Griechenland gesprochen, was er will und was ich will. Mhm. Und das Ganze geht um, ich habe Ilan gesagt, immer, lass die Kontrolle einmal, genieß deine Hochzeit, ich scheiß drauf, wie das schmeckt. So, das war gestern der Streit. aber es wird eine tolle Hochzeit.
Wie hält man ein
Was ist das?
Staubwunder. Staubwunder ist es. Wie hält man einen Haushalt mit 5 Männern? Ja, du hast viele Männer und die sind alle in einem Haus.
Ich sag dir genau wie.
Wie hält man ein Haus mit 5 Männern sauber?
Ich sag dir genau wie. Warte, ich mach das erstmal auf. So. Andi, du bist jetzt mein Kind.
Ja.
Nimm es und putz. So hält man das.
Okay.
Er muss es halten. Jeder musste das halten. Und wie man das hält, jeder muss mit. Wenn du eine Großfamilie bist, muss jeder was machen.
Also du hast nie hinterher gewischt deinen Kindern und so.
Ich?
Ja.
Natürlich, als sie klein waren, klar, aber irgendwann mal habe ich sie als selbstständige Männer, die ihre Frauen heute sehr viel helfen. Also es gibt's nicht, du machst es als Frau und der Mann nicht, das Sami hat immer geholfen. Ich habe gekocht, er hat geputzt, er hat meine Geschirr danach gewaschen. Eine Aufteilung und jeder macht etwas. Also es ist bei uns nicht so, die eine macht alles und die anderen gar nichts.
Mhm.
Und heute sehe ich, wie sie ihre Frauen helfen. Das ist meine Karriere eigentlich. Das ist meine Karriere. Da bin ich stolz, dass sie ihre Frauen schätzen als Frauen und mitmachen. Und das ist eine Gleichberechtigung. Und ihre Kinder werden genauso erzogen.
Mhm. Du bist, versuche diplomatisch zu bleiben, man sieht es dir nicht an, aber du bist in einem Alter, wo man in Österreich in Pension gehen könnte.
Na klar.
Wann?
Ich habe auch kein Problem. Ich bin 71, ich habe kein Problem damit.
Wann wirst du den Kochlöffel abgeben? Oder?
Kann ich dir nicht sagen. So, wenn ich's mir, solange es mir Spaß
passieren.
Macht. Solange es mir Spaß macht, solange ich denke, dass ich auch was beitragen kann. Wenn ich jetzt nicht mehr so viel beitragen könnte und die Kinder mir ein Feedback, ich hoffe, dass ich wenig Ego habe, wie viele haben, und nicht loslassen können. Ich habe geschafft, meine Kinder loszulassen. Und ich glaube, es ist auch nicht positiv, wenn Eltern ihre Kinder, wenn sie schon älter sind, nicht loslassen können. Wenn du loslässt, kommen sie zurück. Wenn du dein Leben nicht lebst mit deinen Freunden, mit deinen Leidenschaften, bist du abhängig von der Liebe deiner Familie, weil du glaubst, du gibst und jetzt müssen sie es zurückgeben. Das war nie mein Sinn.
Mhm.
Ja? Und ich hoffe, dass ich dann den Löffel lasse, wenn sie mir sagen, Mami, genieß dein Leben. Dann weiß ich, momentan sagen sie es noch nicht.
Noch lange nicht, hoffentlich.
Nein, mein Vater war so alt und wollte noch eine Klinik, seine Implantologie-Klinik aufmachen. Solange du Vision hast und neugierig bleibst, das sehe ich beim Sami, der mit 90 Körpersprache-Seminaren gibt, bleibst du. In dem Moment, wo du merkst, sollst du selber wissen, jetzt lebe ich mein Leben anders.
Mhm.
Ich hoffe, ich werde das schaffen.
Gibt es irgendwas, was du anders gemacht hast? Du hast ja studiert.
Ja.
Habe ich dir noch gekauft. Du hast in Deutschland studiert.
Das nehme ich mit.
Und auch relativ spät erst mit sozusagen Gastronomie angefangen. Gibt es irgendwas, was du anders gemacht hättest vielleicht in deinem Leben, wenn du es jetzt nochmal machen könntest?
Aber es ist Weißt du, Andi, das ist eine Frage, dass du mir nächstes Mal stellen sollst, weil ich mache mir natürlich Gedanken, ja. Je älter du wärst, das ist komisch. Ich war auch früher, habe ich mich nicht so interessiert, so richtig die Herkunft meiner Eltern. Die waren in Rumänien. Ich wusste nicht, sie haben nie gesprochen über Zweite Weltkrieg und so. Und heute will ich viel mehr wissen. Aber was war deine Frage nochmal?
Was hättest du anders gemacht? Oder was würdest du jetzt anders machen mit den letzten 71 Jahren Erfahrung, die du hast als Mutter im Business, als Köchin?
So schwer zu sagen. Also auf jeden Fall würde ich den Sami wieder heiraten. War für mich der beste Partner. Weil wir beide sind sehr freilebend, freiheitslebend. Wir haben uns nie begrenzt. Wir waren nie eifersüchtig. Wir waren nie nicht gönnen, ja? Wenn du diese Freiheit bekommst. Und Sami war der Star. Ich war damals danach gegangen. Und jetzt bin ich mehr in Öffentlichkeit. Das Gönnen, das würde ich nie anders wollen. Meine Kinder würde ich nie tauschen. Ja, vielleicht würde ich noch ein fünftes Mädchen machen. Aber jetzt habe ich eine Enkelin.
Ja?
Elio hat eine Tochter. Ich weiß nicht, ob ich ändern würde. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen, ich bin glücklich.
Das ist es. Dein nächstes Gericht? Was kochst? Was musst du für wen als nächstes kochen?
Heute werde ich kochen mit meinen Köchen im Prater. Die neue Küche, die neue Karte. Meine Jungs kommen alle Mitarbeiter lernen das. Also heute koche ich noch sehr viel sogar. Wenn ich hier weggehe, bin ich direkt im Prater und koche. Die neue Karte.
Also das Kochen, das wirst du für immer machen. Und
ich liebe Kochen.
Man hat Personal für gewisse Dinge.
Ja.
Für den Haushalt mittlerweile vielleicht auch, aber
kochen. Ja, aber ich koche, ich bin ein Teil von meinen Köchen. Ich bin nicht jemand, die jetzt kommt, jetzt so macht und weggeht. Ich bin ein Teil von ihnen. Ja, das kannst du gar nicht. Ja, die nehmen mich immer noch als sehr wichtig, weil ich natürlich noch durch meine Erfahrung und durch die Sachen, die ich will, natürlich noch manchmal streng bin.
Mhm.
Ja, das möchte ich so haben. Natürlich, wenn du viele, viele, viele Lokale hast, Elio geht, wir haben tolle Mitarbeiter. Vertrauen ist das Wichtigste, wenn du viele Mitarbeiter hast. Wenn du kein Vertrauen gibst, ja, so wie ich den Ilan gesagt habe, vertrau die Leute, die werden das schon gut machen. Dann kannst du selber nicht mehr genießen.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagen manche, ne?
Na, ich nicht.
Du nicht?
Nein.
Also du vertraust, dass man das auch quasi in den Lokalen im Ausland, dass das so läuft? Ja?
Natürlich vertraue ich, weil ich habe ja auch mit denen gearbeitet. Dann hast du deine Arbeit scheiße gemacht, ehrlich gesagt. Wenn du nicht vertraust, hast du das nicht gut gemacht. Ich muss es gut machen, damit ich vertrauen kann an meine Mitarbeiter, die das weitermachen. Sonst bist du Sklave deiner eigenen Arbeit. Ich kann ja nicht alles kontrollieren. Will ich auch gar nicht. Und manchmal gibt es Fehler. Fehler gehören dazu. Man ist nicht perfekt. Und dann kann man korrigieren.
Was gehört in den perfekten Hummus hinein? Einmal probiere ich es noch.
Gute Zutaten und das Beste ist eine gute Tahina und die Energie. Und weißt du, ein guter Hummus ist, wenn der Berner, der bei uns schon seit Anfang an dabei war und der Betriebsleiter geworden ist, der ist Hummus infiziert, eine Spritze hat er bekommen. Er ist Dr. Hummus und er macht das mit Leidenschaft. Und solange die Leidenschaft bleibt, bei dem Molchos, beim Family Made, wird das Produkt gut sein. Und solange Spar uns nicht sagt, jetzt müssen wir das weg, das wird er nie machen, weil sie wollen diese Qualität. Dann wird der Hummus gut bleiben. Und darauf sind wir stolz.
Möge der Hummus uns weiter verbinden.
Absolut.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.
Herr Molcho. Das war Herr Molcho. Nächste Woche ist Miriam Weichselbraun hier zu Gast. Freue ich mich sehr drauf. Ich weiß von der Miriam ganz viel. Was wisst ihr von der Miriam noch nicht und würdet ihr gerne erfahren? Gerne hier Fragen drunter schreiben, mir DM schicken auf Insta. Und ansonsten, wer Herr Molcho mag und jemanden kennt, der Herr Molcho auch mag, dann vielleicht gerne sagen, dass es diesen Podcast gibt auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube. Da sieht man uns. Vielen Dank. Langsam essen, gut kauen, wieder schauen.